Startklar für Hydrohelden, der Hydraulik-Podcast mit Lars Benk und Andreas Klöß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Hydrohelden-Podcasts. Mein Name ist Andreas Klöß und mir gegenüber sitzt wie immer der Lars Benk. Hallo Lars.
Hallo Andreas.
Lars, ich hoffe, es geht dir gut.
Mir geht's hervorragend.
Prima. Ja gut, du warst ja jetzt wieder intensiv auf Schulung und bist wieder voll gebrieft mit zum Thema Ölzustandsanalyse, Fluidmanagement und was weiß ich was alles.
Ja genau, richtig. Ich bin wieder ganz tief in die Materie des Öles eingedrungen. Ich habe allerdings keine öligen Hände gekriegt, von dem her alles gut.
Dafür nasse, weil es in Bayern war und der Keller unter Wasser stand, ne, glaube ich, irgendwie bei dem
Ölcheck. Ja, leider.
Bei dem
Ölcheck. Ja, die Kollegen bei Ölcheck hatten tatsächlich Land unter. Da hat es von Montag auf Dienstag ziemlich heftig geregnet. War auch ringsrum um Rosenheim, war Katastrophenalarm. War ganz schön heftig, aber Hut ab, das geht in Bayern tatsächlich relativ fix. Also innerhalb von, sagen wir mal, das Grobe war innerhalb von einem Tag weggeräumt und dann ging es wieder normal weiter. Also ganz spannend eigentlich.
Okay. Ja, und passend zum Thema natürlich wieder, ne, haben wir heute einen spannenden Gast eingeladen, nämlich den Christian Meindl von MP Filtri. Hallo Christian.
Hi, grüß euch.
Freut mich oder freut uns sehr, dass du an unserem Podcast teilnimmst. Christian, du bist bei MP Filtri und vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, was machst du dort, wo kommst du her, was ist deine Aufgabe, damit wir mal so ein bisschen wissen, wer unser Gast heute ist und unsere Hörer das auch dann dich auch ein bisschen kennenlernen können.
Genau, also mein Name ist Christian Meindl, ich arbeite für die MP Filtri Germany, also sitze im Saarland. Aber wie man schon hört, ich bin eigentlich ein gebürtiger Bremer, also ich bin eigentlich klassisches Nordlicht. Begleite bei der MP Filtri als in der Funktion, ich habe so drei Funktionen. Ich bin ganz klassischer technischer Vertrieb für ein Gebiet in Deutschland zuständig, mache aber auch Geschäftsfeldentwicklung und bin sozusagen die Messtechnik, Condition Monitoring Fluid Instanz bei der MP Filtri in Deutschland halt. Ne? Hab so ein vom Hintergrund her, also ich bin nicht immer bei der MP gewesen, also ich habe irgendwann mal im Leben mal BWL, Maschinenbau und sogar mal später nochmal Tribologie studiert und habe eigentlich meine Karriere in einem Wälzlagerbereich gestartet, auch dort im Bereich Schmierstoff und Schmiersysteme und Schmierstoffüberwachung im Kontext Vibration Monitoring war es damals aufgehangen. Es war, ging um Dienstleistung für industrielle Instandhaltung. Das Thema Dienstleistung und Instandhaltung ist also nichts Neues für mich. Und habe mich danach dann verändert und bin in zu einem Labor gegangen, eines der führenden Labore in Europa, was das Thema Fluidanalyse angeht. Lars hat den Namen vorhin auch schon kurz erwähnt. Also von der Sensorik dann irgendwann in die Laborgeschichte dann weiter vorgearbeitet und habe dann eigentlich meinen Bogen wieder zurückgefunden zu einem Filterhersteller und habe dort das Produktmanagement für diese Art von Fluidsensoren lange Jahre gemacht und bin dann nach einem Schmierstoffhersteller wieder zurück zu meinen Monitoring-Wurzeln und bei der MP Filtri gelandet. Das ist so ein bisschen mein Werdegang. Und ich glaube, ich blicke also habe ein bisschen Erfahrung auf dem Gebiet zurück.
Ja, also es hört sich an.
Ich glaube, so ein bisschen Erfahrung bringt Schmidt und mit Tribologie als Studium hinten dran. Ganz schön spannend.
Gerade das Studium ist halt eben, wo man sagen musste, man muss halt, gerade das Thema Tribologie ist ja sehr vielfältig halt. Und gerade heute im Sinne, gerade heute bei den Themen Energieeffizienz ist das einfach ein Riesenthema. Und wenn man sowas studiert, dann betrachtet man eben halt nicht nur das Fluid, sondern man guckt sich ja auch Oberflächenbeschaffenheiten an und sieht das Thema einfach von verschiedenen Blickwinkeln. Und das hilft einem heute einfach bei vielen, vielen Aufgabenstellungen.
Also das heißt, Fluide sind dein Leben.
Genau. So ich habe mich da nie was anderes gemacht.
Und um jetzt den Bogen zu spannen, das heißt also auch Fluid-Management, Condition-Monitoring, das hat für dich also einen extrem hohen Stellenwert auch und du beschäftigst dich intensiv damit. Wie hoch ist der Stellenwert oder wie ist da so deine Expertise in dem Bereich? Was machst du da? Warum hat es so einen hohen Stellenwert für dich?
Ja, ich meine, klar, es ist halt eine kleine Ewigkeit, mit der ich mich beschäftige, also seit 2006. um's mal in Zahlen zu fassen, beschäftige ich mich mit dem Thema Zustandsüberwachung und Fluid Monitoring, also nicht nur Fluid, sondern auch Vibration, also eben ein breiter gefasstes Thema. Ja, aber man muss ja gucken, ich meine, in Deutschland, wir sind halt ein Land, was Güter produziert und gerade auch gerade im Bereich der Prozessindustrie oder auch unsere Dienstleistungen. Und naja, wir haben natürlich ein starkes Wettbewerbsumfeld. Und wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, dann müssen unsere Güter möglichst effizient produziert werden. Das heißt im Umkehrschluss, dass natürlich auch Maschinen nicht ausfallen dürfen. Das heißt, dass Maschinen und Prozesse möglichst durchlaufen müssen, dass man Ausfälle vermeiden muss. Und daher ist das Thema Maschinenüberwachung und Condition Monitoring halt zwingend erforderlich. Oder eben halt auch, um gewisse Effizienzen bei Maschinen einfach sicherzustellen. Da kommt das Thema Tribologie halt wieder zum Spiel. Das heißt, Condition Monitoring leistet einfach einen wichtigen Beitrag zu dem Thema, um die Maschine oder unsere Prozesse am Laufen zu halten halt, ne? Und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, weil wir halt die entsprechenden Gesamtbetriebskosten einer Anlage minimieren können und damit auch eben im Wettbewerbsumfeld auch dann ja konkurrenzfähig sind, ne?
Christian, wenn wir über das Thema Condition Monitoring sprechen, da gibt es ja jetzt mal grundlegend, würde ich jetzt mal behaupten, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du machst eine Ölprobe und schickst die ins Labor, also klassische Laboranalyse, vorhin schon gesagt, zum Beispiel beim Ölcheck. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man eine ganze Menge an Sensorik sozusagen verbauen kann. Nach welchen Gesichtspunkten sollte man denn so ein System aufbauen, wenn man an das Thema Condition Monitoring das erste Mal jetzt rangeht?
Also grundsätzlich, um es mal voranzustellen, das Condition Monitoring-Thema ist ja eine Sache. Eng damit verknüpft, das darf man auch nicht vergessen, ist immer das Nachgelagerte, sprich das Thema, was mache ich draus halt? Ne? Das Thema Fluidpflege ist halt immer ein ganz wichtiges Thema, was daran gekoppelt ist. Also das Condition Monitoring darf halt eben nicht zu einem, ich sag mal, zum Selbstzweck. Messen darf nicht zum Selbstzweck verkommen halt. Es muss ja einen Sinn haben, was ich da mache halt. Und wie du schon sagst, im Bereich des Condition Monitorings beim Messen gibt es halt eben verschiedene Ansätze. Und wenn ich eine Maschine überwache, dann muss ich mir halt grundsätzlich erstmal überlegen, was habe ich denn für Einflussgrößen? Also was beeinflusst meine Anwendung halt? Und anhand meiner Anwendung und meiner Einflussgrößen, die eben einen Einfluss auf die Lebensdauer meiner Maschine hat oder auf meinen Prozess, muss ich halt dann entsprechend vorgehen und überlegen, wie mache ich es jetzt am besten. So, und da unterscheidet man natürlich zwischen Größen, die sich schnell verändern können. Also zum Beispiel, wenn ich eine Kontamination habe, wenn ich zum Beispiel mir Schmutz einfange, weil ich irgendwie einen defekten Wartungsfilter in dem System habe oder irgendeine Wartungsklappe aufreiße, dann fange ich mir halt sofort Kontamination ein. Also ein schnell wirkender Prozess einfach, oder ich habe Verschleiß der Maschine, oder ich habe halt eben Prozesse, die langsam vonstatten gehen, wie zum Beispiel die klassischen Ölalterungsanwendungen. Und genauso muss ich es auch sehen. Ich muss ja gucken, ich muss am besten alles das, was ich schnell verändern kann und was ich vor allem gut an der Maschine messen kann, sollte ich auch an die Maschine bringen. Und das ist genau die Stunde der Online-Sensorik, die dort schlägt, wo ich sage, okay, es gibt einfach ein paar Messgrößen, die kann ich sehr gut an der Maschine messen und kann sie auch wirklich in Echtzeit und permanent überwachen, als Indikator sozusagen, und kann dann und wenn da was schief läuft, kann ich dann reagieren und kann halt eben gegebenenfalls das mit einer Laboranalyse flankieren, die mir ein viel, viel größeres Bild und breiteres Bild über den Zustand meiner Maschine liefert und eben, wo ich halt in regelmäßigen Abständen auch diese ganze Thematiken wie Ölalterung halt eben darüber abbilden kann. Es sind also zwei Sachen, die sehr, sehr gut miteinander verbinden lassen halt. Ne? Einmal das Thema einfache Kenngrößen, einfache Negation und komplexe Fragestellungen wie das Thema wirklich Ölanalytik. Und damit ist darum, sage ich halt immer, die Kombination ist der Erfolg, der mir das ganze Bild der Maschine liefert.
Ja, genau, richtig, sehe ich auch so. Lustigerweise hatte ich tatsächlich gestern Nachmittag noch ein Telefonat. Da hat ein Kunde bei uns einen Ölqualitätssensor angefragt und ich bin dann immer versucht, gleich zur Anfrage hin im Prinzip Kontakt aufzunehmen, weil man weiß ja nie, was der Kunde damit machen will. Ne? Also, sag mal, Ölqualitätssensor ist schon mal klar, logisch, ne? Aber was hat er denn für eine Applikation, was hat er für eine Anwendung? Und da gibt es ja zwischenzeitlich schon eine Menge Sensoren, die es da am Markt einzusetzen gibt oder zu kaufen gibt und dann entsprechende Applikationen einzusetzen gibt. Welche Art von Sensoren, sage ich mal, kennst du denn, mit welchen Sensoren beschäftigst du dich und ja, wie sinnvoll, sag ich mal, ist der Einsatz? Da gibt es ja sicherlich auch, sag mal, Grenzen, wo man sagt, okay, da macht es dann einfach keinen Sinn mehr.
Genau. Also es gibt in der Tat so eine ganze Fülle von Sensoren einfach. Ne? Man muss halt immer, wie ich eigentlich schon gesagt habe, ich muss mir halt selber die Frage stellen, was sind die Kerngrößen? Oder was ist das Wichtigste an meiner Anlage? Und wenn ich bei fluidtechnischen Systemen, jetzt bleiben wir im Bereich Hydraulik mal, bei dem Thema Hydraulik sind es halt immer, ich sag mal, die Hauptausfallursachen sind einfach Verschmutzung, und damit meine ich Feinstverschmutzung, weil die Toleranzen der Bauteile einfach sehr fein sind, ist die Feinstverschmutzung, und das Thema Wasser. Als dritter Punkt dann Ölvermischung. Also sind so die drei, ich sag mal so, die drei groben Sachen, die in der Hydraulik entscheidend sind. Und dementsprechend fokussiere ich mich auch bei meinen Sensoren auch genau auf diese Kenngrößen fokussieren. Aber wie gesagt, es gibt halt eben noch eine ganze Reihe an Sensoren. Das ist ein breit gefächertes Thema. Bei den Sensoren unterscheidet man grundsätzlich, das ist eigentlich ganz wichtig und das vergessen viele. Es gibt Sensoren, den würde ich einen sogenannten prädiktiven Ansatz zuordnen. Es gibt so Sensoren, den würde ich einen sogenannten proaktiven Ansatz zuordnen. Heißt, wenn ich zum Beispiel nehmen wir mal das Beispiel Partikelzählung. Es gibt zum Beispiel bei den Partikelsensoren, gibt es Sensoren, die natürlich auf die Feinstverschmutzung schauen, die nach dem Lichtblockadeprinzip zum Beispiel funktionieren. Das Klassische, was man kennt, okay, die Ölreinheiten, die definiert werden, auch meist von den Herstellern, von den Bauteilen, das sind sogenannte proaktive Sensoren. Sprich, es ist so, wenn ich mein Öl sauber genug halte, dann vermeide ich eine Schädigung. Dann gibt es aber im Gegenzug auch Sensoren, wie zum Beispiel Metallpartikelsensoren, die werden in Getrieben ganz gerne eingesetzt, die eher auf gröbere Partikel schauen, auf Verschleißpartikel, ganz klare Problemstellung, ich schaue auf Verschleißpartikel. Aber eben größere Partikel. Das heißt, dort schaue ich mir eher an, naja, wie steigt denn mein Trend an Verschleißpartikeln an? Also wie kann ich mit einem Prädiktiv, wie kann ich in der Prädiktion eine Laufzeitabschätzung vornehmen? Und das kann ich halt eben sehen, wie sich dieser Partikeltrend sozusagen verhält. Und das ist ein vollkommen anderer Ansatz an der Stelle halt. Das ist das Gleiche, was ich mit Schwingung mache. Bei einer Schwingungsmessung, um es mal in den Bogen zu spannen zu einem anderen Monitoring-Verfahren. Mit einer Schwingungsmessung schaue ich mir die Veränderung der Schwingung an, um eine Laufzeitabschätzung vorzunehmen. Aber im gleichen Atemzug kann ich aber auch ausschauen, naja, habe ich einen Ausrichtfehler in der Maschine zum Beispiel? Das heißt, bevor meine Schädigung einsetzt, und das kann ich auch mit der Schwingung erkennen. Also es gibt immer diesen prädiktiven und diesen proaktiven Aspekt bei den Monitoring-Methoden. Und deshalb gibt es eben die Fluidanalytik ist in der Regel eher proaktiv angesetzt, also meistens vor der Schädigung, abgesehen von Metallpartikelzählern. Aber es gibt halt eben auch viele, eben das Thema Ölreinheitsmessung, die proaktiv ist. Wir haben das Thema auch Metallpartikelzählung in verschiedenen Ausprägungen. Es gibt auch welche, die Feinstpartikel überwachen, von zum Beispiel mit Motoren, Zylinderabrieb beispielsweise. Und dann haben wir die zweite Gruppe, das ist alles, was so ein bisschen das Thema Wasserkontamination, also Flüssigkontamination geht. Ist ja auch ein Riesenthema bei Anlagen, gerade bei Hydrauliken ist Wasser ein Riesenthema. Also das ganze Thema Wassersensorik in verschiedenen Ausprägungen. Und es gibt eben halt noch die dritte Kategorie, das ist mit Sicherheit die interessanteste, aber auch umstrittenste Kategorie, das Thema Ölqualitäts- ich mag den Begriff ehrlich gesagt nicht, ich sag mal Ölzustandssensoren. Dort klassisch viele Jahre, auch heute noch, das Thema Leitfähigkeitsmessungen ganz, ganz, ganz oben auf der Liste. Ich bin ganz ehrlich, bin ich kein Freund von. Ich bin kein Fan dieser Art von Sensorik, weil das ist wie in der Politik bei einer gewissen Partei mit blauer Prägung. Ich versuche halt eben auf komplex, mit einfachen Antworten eigentlich auf komplexe Fragestellungen einfache Antworten zu finden. Und das funktioniert halt eben nicht. Und das ist genauso bei den Sensoren halt eben auch. Deshalb ist es auch das Thema über die letzten Jahre, das Thema Infrarotsensorik ganz stark im Kommen, was aber vom Prinzip eine komplexere Technik ist, die mir zwar unheimlich viel bietet, aber sie ist eben auch nicht einfach. Auch gerade nicht einfach für den Anwender. Und das ist halt auch immer so das Thema. Ne? Ich muss halt immer gucken, der Anwender steht halt eben im Mittelpunkt meines Schaffens an der Stelle. Und darum ist es auch genau diese Kombination, die ich finden muss. Wo ich sage, ich habe irgendwo Messgrößen, die einfach und simpel und zu erklären sind und logisch sind, wie Ölreinheit. Sprich, klar, wenn ich mein System sauber halte, dann vermeide ich Schäden. Punkt um. Und auf der anderen Seite habe ich auch die ganze komplexe Thematik rund ums Öl, rund um das Thema Ölzustand. Das erschlage ich am besten natürlich mit dem Labor. Weil ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt mal einen Ölzustandssensor nach klassischer Prägung, also Leitfähigkeitssensorik vornehme, dann wird ja dort suggeriert, dass man sagt, naja, das Öl altert, weil es oxidiert, und es oxidiert, es bilden sich Säuren, und wenn sich Säuren bilden, dann verändert sich die Leitfähigkeit. Das ist die einfache Herleitung der ganzen Thematik. Fakt ist aber, in so einem Öl, also A, gibt es viele Dinge, die Ölalterung beeinflussen, die ich nicht sehe. Das können auch katalytische Effekte sein, Thema Wasser, Thema Buntmetalle, weiß der Geier was. Aber es sind vor allen Dingen auch im Öl natürlich erstmal die Additive, die ihre Arbeit machen. Sprich, sie wirken ja am Alterungsprozess erstmal entgegen. Und das sieht der Sensor nicht. Der Sensor sieht nicht, wie die Additive arbeiten, wie Additive sich abbauen, und dass sich auch dieser Trend der Säurenbildung sich auch je nach Öltyp und Zeitpunkt auch verändern kann. Darum sage ich, das Ding ist beliebig komplex, das Thema. Und irgendwann kommt ein Kipppunkt, wo ich mein Additivsystem aufgebraucht habe, und dann geht halt, ja, dann geht der Fuchs ab. Und dann merke ich es natürlich auch mal im Leitfähigkeitssensor, wo es auf einmal was abhaut.
Und deshalb sage ich. Das ist meistens halt schon zu spät dann, ne, wahrscheinlich.
Dann ist es zu spät. Und ja. Deshalb sage ich, das ist auch nicht seriös. Das würde ich meinen Kunden auch so in der Form nicht anbieten.
Jetzt ich sage es tatsächlich immer so, sagen wir gerade das Thema mit diesen Zustandssensoren oder Ölqualitätssensoren, ich beschreibe das so, die arbeiten nach dem Prinzip, melden macht frei. Also die melden, dass es eine Abweichung gibt, und das ist für den Anwender im Prinzip der Auslöser zu sagen, jo, jetzt muss ich eine Ölprobe ziehen und die ins Labor schicken, weil wie du schon richtig sagst, ein Abbau von Additiven oder sage ich mal auch das Beimischen von Fremdöl oder der Eintrag von Wasser oder sowas, ne, oder diese katalytische Punkte, ne, wenn da irgendwelche Verschleißpartikel anfangen dazu zu reagieren mit den Ölen oder sowas, ne, das siehst du ja nicht, das sagt ja dir der Sensor, sagt dir nicht, was da das Problem ist, der sagt dir nur, hör mal zu, da gibt's was, ne? Ich melde mal, da weicht irgendwas ab, dann geht's orangene Lämpchen ans rote Lämpchen an oder sonst was, und dann musst du letztendlich eine Ölprobe ziehen. Das ist so kommuniziere ich das, und so bin ich eigentlich bisher ganz gut gefahren, und so sehe ich es tatsächlich auch. Also wenn es dann irgendwann mal wirklich einen Sensor gibt, der sagt, du hast jetzt hier gerade im Moment Wassereintrag, und der führt dazu, dass deine Wassersättigung in die Knie geht oder deine Additive bauen sich ab, dann wäre es ja schön, wenn es sowas gibt. Aber das ist, denke ich, momentan ein bisschen zu komplex, als dass man das mit einem einzigen Sensor abbilden könnte.
Ja. Aber dann kommen wir ja eigentlich schon zum nächsten Punkt, nämlich das Thema Daten. Das heißt, du gewinnst ja über diese ganzen Sensoren, egal was es jetzt ist, ob es jetzt ein Ölqualitätssensor oder ein Partikelzähler oder ein Schwingungssensor ist, du hast ja eine Unmenge an Daten. Jetzt, klar, wenn du jetzt so einen Ölqualitätssensor oder Partikelzähler hast und du merkst, okay, da passiert irgendwas, dann kannst du ja proaktiv reagieren und kannst sagen, okay, ich ziehe jetzt mal eine Ölprobe und schicke die ins Labor. Genau. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten oder was passiert mit den Daten noch? Was kann man damit machen? Du hast ganz am Anfang mal von Trendanalyse gesprochen. Wie verarbeitet ihr dann diese Daten?
Ja, genau. Es ist halt eben, das ist das Thema. Ne? Also meistens ist es so, entweder verkümmern die Daten als reine Einzelmessgröße oder ich generiere einen riesen Datenfriedhof. Das ist das Problem halt irgendwo. Ne? Das Entscheidende ist ja wirklich, dass ich diese Daten, die ich da generiere, ich muss sie erstmal abstrahieren, und dann muss ich es vernünftig miteinander korrelieren und eben daraus auch was ableiten. Was sonst bringt mir das halt eben nichts. Und wenn ich eine Empfehlung habe und also diese Empfehlung daraus abgeleitet habe und die wiederum, ich sag mal, nicht genug konkretisieren kann, was ich mit dieser Entscheidung, mit meiner Handlungsführung anfange, dann hat das für den Mehrwert auch keinen Kunden. Das heißt, dieses Thema Daten, also Sammeln von Daten ist eine Sache. Das ist heute technisch betrachtet kein Thema mehr, einfach Daten irgendwo zu sammeln und zu aggregieren. Aber ich muss halt eben auch was daraus was ableiten halt. Ne? Und diese Daten, das ist auch genau das Thema, was du sagst mit den Maßnahmen. Ich kann Daten natürlich speichern, muss sie aber aufbereiten und muss sie dem Kunden natürlich entsprechend handlungsorientiert zugänglich machen. Und das und je konkreter ich da werde, desto besser. Und wenn das am Ende des Tages zum Beispiel heißt, okay, du deine Anlage, die ist ständig zu schmutzig und vielleicht solltest du mal drüber nachdenken, ob du vielleicht dein Filtrationskonzept änderst, um halt eben, sagen wir mal, die lebenserhaltenden Maßnahmen einzusteuern, dann ist das der richtige Ansatzpunkt, worüber ich mit dem Kunden diskutieren muss halt. Oder vielleicht als Zwischenlösung auch zu sagen, weißt du was, da gibt es ja auch, hat ja auch Partner, und man sagt, Mensch, ich schick da mal einen Partner hin und der reinigt dir einfach mal deine Anlage ab. Und dann hast du ja mal wieder Zeit gewonnen und setzen wir uns mal zusammen und sehen mal zu, dass wir deine Anlage vielleicht so optimieren, dass wir sie auch langfristig auf sichere Füße stellen. Das ist das Thema, was ich vorhin meinte. Ne? Also proaktiv, das Thema proaktiv und prädiktiv. Das ist ja nicht nur ein Thema beim Messen, sondern es ist immer auch ein Thema bei dem Thema Instandhaltung. Ne? Prädiktive Instandhaltung, Predictive Maintenance ist so ein Schlagwort, versus Proactive Maintenance. Das heißt, es sind zwei Dinge, die zusammenspielen. Auf der einen Seite muss ich natürlich schon zusehen, dass ich eine Restlaufzeitabschätzung vornehmen kann, um eine Instandhaltung zu planen. Auf der anderen Seite ist aber viel, viel wichtiger zu sagen, naja, was kann ich denn machen, Thema Fluidpflege, Filtration, was kann ich denn machen, um dieses Problem langfristig zu beheben, um eben langfristig meine Anlage zu optimieren? Das ist eigentlich eine viel entscheidendere Frage am Ende des Tages. Und auch genau das ist ja, was letztlich die Nachhaltigkeit dann schafft und auch eben das Thema Nachhaltigkeit aller Munde, Ressourcenschonung, Umweltschutz, CO2-Fußabdruck, genau das ist ja, was es letztendlich ausmacht am Ende des Tages.
Jetzt, da hatte jetzt ich ganz, tatsächlich ganz kurz noch, Lars, ganz kurz noch eine... beim Kurs. Der hatte genau das Problem, das war, ich glaube, die haben Kunststoff-Spritzgussmaschinen, eine ganze Menge, ich glaube, weit über 100. Und der hat gesagt, der Hersteller hat denen oder schickt denen wohl regelmäßig so einen Auszug der Daten, die die Maschinen über die verschiedensten Sensoren liefern. Ne? Und er sagt, das ist alles schön und gut, ich kriege da jeden Monat im Prinzip mein Update mit den ganzen Daten, aber ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Also genau. Es war Leiter Instandhaltung, ne? Da waren dann Schwingungsdaten, da waren Energiedaten, da waren Ölqualitätsdaten, da waren Reinheitsklassen und so weiter und so fort. Der war einfach völlig überfordert mit der Situation und hat gesagt, es sind so viel, sag ich mal, Werte, die ich da krieg, ich krieg die gar nicht zusammen. Also ich finde da gar kein Konzept, die irgendwie mal zusammen zu matchen und sagen, okay, jetzt passiert jenes, jetzt leite ich die Maßnahme von ab. Der sagt, das Einfachste ist ja tatsächlich noch Reinheit. Da muss ich ja mal gucken, habe ich ein Problem mit meinem Filter oder müsste ich vielleicht mal jetzt eine Nebenstromfilteranlage dranhängen oder so. Sagt er, aber da gibt es ja noch viel mehr Werte, mit denen kann er gar nichts anfangen. Und da war die Frage dann sozusagen an den Dozenten, ja, was soll ich denn da machen? Da haben wir eigentlich so in der Gruppe das besprochen, haben auch gesagt, eigentlich musst du für so ein Thema im Haus einen Mann ausbilden, der dann über mehrere Monate, gegebenenfalls sogar Jahre, diese ganzen Daten sozusagen sammelt, vernünftig aufbereitet, vernünftig zusammenfügt und dann einen gewissen Trend dann ermittelt und sagt, ach Mensch, guck mal, das hatten wir doch letztes Jahr schon mal. Kann das sein, dass wir das gleiche Problem an der Maschine jetzt wieder haben wie letztes Jahr an der oder so? Ne? Das ist ja ein Prozess, der läuft ja ständig weiter. Ne? Und da sagt er dann, ja gut, da gibt es kein Budget für, stellen wir keinen ein. Ne? Und dann sagt er, ja, extern, von extern dir die Daten schicken zu lassen über einen Cloud-Server oder sonst was, ja, prima. Was bringt dir das, ne?
Exakt, das ist genau das passiert, was ich vorhin sagte. Da ist dann wirklich das Thema Condition Monitoring messen zum Selbstzweck verkommen, ohne einen Mehrwert daraus abzuleiten einfach. Ne? Und der Mehrwert ist halt eben genau dieses, eben, okay, was mache ich jetzt aus der Information? Und das ist schon richtig. Bei den Kunden wird in der Regel dort auch wirklich eingespart und es ist kein Budget dort. Das heißt, die Anbieter von außen, also wenn ich mir einen ins Boot hole, der für mich schon misst und ich mir ein Messsystem einrichten lasse von einem Anbieter, dann muss ich das auch, dann ist meine nächste automatische Frage, okay, alles klar, kannst du mir dazu auch die Auswertung liefern? Oder wenn, dann suche ich mir einen, der mir eine Auswertung liefert. Weil sonst bringt das nichts. Was soll ich? Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel ein Großgetriebe in der Zementindustrie habe, so ein großes Mühlengetriebe, da kostet eine vernünftige Überwachung, ich sag mal, sensorische Ausstattung 50.000 Euro. was bringen da mal 50.000 Euro auf diesem Getriebe, wenn ich niemanden habe, der mir diese Daten auswertet?
Ja, genau, richtig. Ja.
Macht keinen Sinn. Und da muss man halt immer, genau, und da muss man halt wirklich immer schauen, okay, das ist einfach nur Budget am Ende des Jahres platt machen, nee.
Jetzt hast du ja das Thema angesprochen, um einfach mal den Bogen zu spannen, was jetzt noch mit den Daten alles passieren kann, dass man die Daten ja auch in einer Cloud, oder man kann die Daten in einer Cloud speichern. Ich habe mich ja früher auch mal mit dem Thema Fernüberwachung und so weiter beschäftigt und Condition Monitoring und so weiter und so fort. Und dann ist immer die Frage, wenn jetzt die Daten in der Cloud gespeichert sind, also das eine Thema ist natürlich, was mache ich dann mit den Daten? Ich muss eine Korrelation herstellen. Dann natürlich auch die Frage, wie kann ich die mit den Sensordaten, mit Labordaten zusammenführen? Das ist das eine Thema. Aber das andere Thema ist natürlich auch, was passiert, wenn jetzt jemand Daten in die Cloud schickt, ein Anwender, es passiert irgendwas, es knallt in der Maschine und es wurde nicht erkannt, dass irgendein Fehler vorliegt. Wer trägt dann die Verantwortung? Das war nämlich vor einigen Jahren immer ein Riesenthema. Wenn du als Dienstleister sagst, ja, ich baue euch das alles ein, ich mache die Sensorik, ich mache diese Cloud-Anbindung und dann knallt es und dann heißt es dann ja, wer hat jetzt die Verantwortung? Ne? Weil halt der Fehler nicht erkannt wurde, weil irgendwie die Internetverbindung gestockt hat oder keine Ahnung, irgendein anderer Fehler aufgetreten ist. Ja. Habt ihr da irgendwelche oder gibt es da schon irgendwelche Erfahrungswerte zu dem Thema?
Ja, genau. Also es gibt halt, also das Cloud-Thema muss man halt eben von zwei Seiten betrachten. Ich glaube, es ist heutzutage technisch unstrittig. Da haben wir jetzt gar keine großen Worte darüber verloren. Also Daten von A nach B zu schicken, egal ob es von einem Sensor kommt oder aus irgendeinem Laborportal mit Messwerten, okay, das ist selbstredend. Ich glaube, das muss man heutzutage nicht mehr erörtern, das kann man voraussetzen. Und das ist aber auch genau etwas ganz Wichtiges. Viele Kunden, das ist, unterscheidet uns von, ich sage noch vor 10 Jahren ungefähr. Es gibt bei diesem Cloud-Thema immer zwei Fragestellungen. Die eine Fragestellung ist quasi tot, die gab es vor 10 Jahren. Da hat man ganz viel über Datenhaltung und Datensicherheit und solche Geschichten diskutiert. Das Thema ist eigentlich heute vom Tisch. Mhm. Also ist deshalb vom Tisch, weil das beste Beispiel ist Microsoft Office. Jeder von uns nutzt jeden Tag Microsoft Office und wir schieben wie selbstverständlich unsere Daten auch in der Firma, speichern die auf OneDrive, schieben die in SharePoint. Also da denkt ja heute keiner mehr nach, dass das irgendwie unsicher sein könnte, was da passiert. Ist ja auch so. Ich meine, wenn ich das Thema Datensicherheit, ob ich mein, es ist sicherlich viel unsicherer, meine Daten auf meinen Server im Keller zu schieben, als in ein wie Fort Knox geschütztes Rechenzentrum von Microsoft. Muss man ja auch ganz klar mal sagen. Also diese Diskussion haben wir schon auf dem Tisch. Und die andere Diskussion, was das Thema Fehlentscheidungen oder ich sag mal Schäden oder Dinge übersehen angeht, dass die Diskussion, die ist immer noch die gleiche wie vor 10, 20, 30 Jahren. In den 70er Jahren hat das Thema ein bisschen angefangen. Aber die Antworten sind auch immer noch die gleichen. Und es natürlich ist jemand, der Empfehlungen ausspricht, alle von uns haben einen Haftungsausschluss. Das setzen wir auch unter jeder unserer Empfehlungen drunter. Natürlich, wir sind auch nicht unfehlbar. Und natürlich ist auch eine Messtechnik nicht unfehlbar. Es kann auch passieren, dass ein Sensor mal was übersieht oder dass etwas nicht erkannt wird. Aber das ist selten. Und B sind die meisten Kunden froh, wenn man überhaupt was erkennt. Also die meisten Kunden, gerade in der Prozessindustrie, sind froh um jeden Stillstand, der vermieden werden kann. Und dass da mal irgendwas durchrutscht und das vielleicht dann anfängt ein bisschen zu rumpeln, okay, aber in der Regel kann man es immer noch wieder retten halt. Mal erkennt man es früher, mal erkennt man es später. Aber natürlich gibt es natürlich auch, darf man auch nicht vergessen oder nicht verneinen, es gibt natürlich Anwendungen auch auf der Welt, da gilt das Null-Fehler-Prinzip. Beispiel, Kernkraftwerke, Personenbeförderung, Bahn, Flugzeug. Das ist so klar, das sind Fluglotsen, ne? Da gibt's nicht, oh, habe ich einen schlechten Tag gehabt. Da gilt das Null-Fehler-Prinzip. Ne? ja, klar. Aber man muss auch sagen, wenn man sich in solchen Anwendungen beschäftigt oder sich darin bewegt, dann gibt es auch immer dann ist das Thema Redundanz einfach ein Riesenthema. Das heißt, je kritischer die Anwendung wird, desto redundanter werden auch die Messsysteme und desto, ja, desto treffsicherer werden sie einfach auch, muss man sagen.
Also das heißt, du machst dann deshalb, Fehlervermeidung dann über diese redundanten Systeme dann letztendlich. Dann.
Ja, genau. Ja. Also daher ist das eigentlich ein Thema, was zwar künstlich diskutiert wird, aber in der Realität eigentlich meistens gar keins ist.
Okay. Cool, dann habe ich noch eine Frage zu dem Thema Daten und Datenauswertung, weil ich beschäftige mich ja so ein bisschen auch mit dem ganzen Thema KI, seitdem das über ChatGPT doch relativ in der breiten Masse bekannt wurde. Und genau. Die KI, auch ChatGPT, bietet ja viele Möglichkeiten, auch der Datenanalyse, Datenauswertung. Wird das schon eingesetzt bei der Datenanalyse, um auch irgendwelche Trends zu erkennen? Spielt der KI schon eine Rolle in dem Kontext oder ist das noch, noch am Anfang? Oder wie ist da der Stand? Das würde mich mal interessieren.
Ja und nein. Also es gibt so klassische Antworten, jein. Nein, es ist wirklich so, das Thema KI ist, was ist KI? Ne? Also die Definition von KI ist da ganz entscheidend. Also vieles, was heute nach KI aussieht, ist nicht KI. Ne? KI, künstliche Intelligenz, heißt letztendlich im Umfeld der, sagen wir, Maschinendiagnostik oder des Conditional Monitorings, da geht es um maschinelles Lernen. Also Machine Learning ist letztlich das Thema, was da allgegenwärtig ist. Das heißt, auch bei Machine Learning ist es immer so, ich muss dem Algorithmus ja sagen, was ist gut, was ist schlecht. Also er lernt ja nicht von alleine, sondern ich muss ihm irgendwo mal ein paar Grenzen, ein paar Randbedingungen festlegen an der Stelle. Und für die meisten Leute ist KI schon, wenn zum Beispiel ein Grenzwert gerissen wird. Aber das hat für mich nichts mit KI zu tun. Das wird dann unter Anomalieerkennung verkauft. Mhm. Aber es ist Schwellwertüberwachung. Also da muss man ganz klar sagen, wo KI draufsteht, ist halt nicht KI drin. Und es gibt aber, und deshalb, also die viele Dinge, wo heute KI draufsteht, ist in der Tat aber nur eine einfache Schwellwertüberwachung oder eine ganz einfache Anomalieerkennung, was ja auch gut und schön ist. Keep it simple.
Aber KI hört sich halt besser an, ne? KI hört sich besser. Das ist ja im Prinzip nichts anderes wie das auch ChatGPT, ne? Also man sagt ja dann auch, ja, KI und hin und her, dabei ist es ein Sprachmodell, das halt auf irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten beruht und hat seine Ergebnisse liefert.
Aber ich will dazu ergänzen, es ist, ja klar, keep it simple, ne? Aber es gibt natürlich auch Anwendungen. Und jetzt schlage ich nochmal zurück den Bogen zu dem Thema Zustandssensorik. Natürlich gibt es Diskussionen darum, wie ich zum Beispiel so eine Ölzustandserkennung einfach optimieren und verbessern kann. Ich habe vorhin das Thema Infrarotspektroskopie schon mal angesprochen als Messmethodik für die Online-Überwachung. Da gibt es auch heute schon Systeme am Markt, die das machen. Und bei denen und speziell bei diesen Systemen gibt es ein Riesenpotenzial, wo man zum Beispiel das Thema KI unterbringen kann. Und es wird auch teilweise auch schon gemacht. Auf Projektbasis muss man sagen, nicht als Massenprodukt. Denn wenn ich zum Beispiel eine Infrarotspektroskopie nehme, in Anwendungen bei Ölen, dann habe ich immer zwei Möglichkeiten. Also entweder mache ich eine klassische Bandenüberwachung, also ich gucke einfach auf gewisse Teile im Spektrum und weiß genau, okay, da habe ich meinen Wasserbuckel, da habe ich meine Carboxylbande, da weiß ich die Oxidation, da ist meine Nitration. Also entweder gucke ich mir ganz klassische Banden an, oder aber, und das ist jetzt, zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel aus der Motorentechnik, wenn ich mich im Gasmotorenumfeld bewege, ne? Es ist auch immer eine Idee, wie kann ich Motoren überwachen? Wie kann ich eine Ölaltung bei Motoren sehen? Dann ist das natürlich, zum Beispiel bei Gasmotoren, einfach ein Riesenthema, vor allen Dingen, wenn ich Gasmotoren habe, die mit Deponiegas betrieben werden, also im Deponieumfeld, wo ich einfach Gase habe, die sehr aggressiv sind, die mein Öl einfach ganz schnell kaputt machen. Und wo ich, jetzt komme ich wieder auf das Thema schnell ändernde Größen zurück, wo einfach diese Oxidationsprozesse einfach extrem schnell ablaufen. Und da hat man eben ganz oft nach Sensoren gesucht. Da hat man irgendwann für sich herausgefunden, wenn ich auf den Gasmotor schaue, dann sind es eigentlich so ganz entscheidende Größen, in dem Fall die Basenreserve, also die Basenzahl und zum Beispiel der IPH-Wert. Den IPH-Wert und die Basenzahl kann ich aber nicht direkt am Motor messen. Aber was ich machen kann, ist, ich kann mir ein Messverfahren nehmen, wie zum Beispiel eine Infrarotspektroskopie, und kann es mittels eines Modells, was ich hinterlege, einfach diese Größen daraus hinausrechnen. Aber dafür muss ich diesem Modell aber erklären, und das ist jetzt, kommen wir wieder genau da zurück, naja, was ist denn bei diesem Öl Zustand gut, schlecht und die Zustände dazwischen? Das heißt, das kann ich nur auf Prüfständen rausfahren, muss mir dann die Proben ziehen an entsprechenden gezielt definierten Alterungszuständen und muss die über so einen Infrarotspektrometer jagen. Und dann kann ich halt sagen, okay, wenn mein Spektrum dann so aussieht, dann baue ich mir ein Modell daraus und kann dann dieses Modell, was ich mit meinem Sensor gekoppelt habe, dann eben auch als Wert sozusagen von 0 bis 100% Ölzustand auch dann ausgeben. Warum ich dieses Beispiel jetzt erwähne, ist, weil ich glaube, dass das langfristig auch die Zukunft sein wird. Das ist ja nicht einfach nur die Entwicklung eines Modells, sondern dahinter steckt ja auch ein Geschäftsmodell. Nämlich das Geschäftsmodell, ich habe einen Algorithmus, den ich pflegen muss, oder ein Modell, was ich pflegen muss, und das muss ich regelmäßig pflegen, weil meine Ölhersteller auch ihre Formulierungen verändern bei ihrem Öl, eigentlich regelmäßig. Und das kann ich meinem Kunden ja auch verkaufen. Also ich kann sagen, pass auf, du musst dir über deine, also ich sorge dafür, dass ich stelle dir die Hardware, ich stelle dir das Modell, ich stelle dir die Software, du kriegst die Empfehlung von mir und für diese Dienstleistung und für diesen Pflegeaufwand, auch für mein Modell, was dahinter steckt, dafür bekomme ich für dich einen monatlichen oder jährlichen Obolus. Und ich glaube, das ist es auch langfristig gesehen, womit wir auch gerade vom Standort jetzt, also Standort Deutschland, Standort Europa, auch unsere unseren Technologiefortschritt auch sichern können. Weil Sensoren bauen, das können heute andere auch. Das passiert nicht mehr, selten noch in Deutschland und Europa, es passiert viel in Asien, aber diese komplexen Ansätze einfach. Und das Simplifizieren der Aussage und das Ableiten von Handlungsempfehlungen, das ist eigentlich die eigentliche Kernkompetenz und gedankliche Leistung, die dahinter steckt. Und die sollten wir uns auch in Europa auf die Fahne schreiben. Und das ist natürlich auch die Zukunft, glaube ich, wo die Musik spielt am Ende des Tages. Darum ist KI dann wirklich ein Riesenthema, aber es ist eben halt im Kommen. Und wie gesagt, nicht alles, was nach KI aussieht, ist wirklich KI.
Ja, super. Ja, das ist super spannend, das Thema, was du gerade gesagt hast mit dieser Infrarotspektroskopie. Da hatte ich ganz zu Beginn, wo ich mit dem Thema Fluid Management und Condition Monitoring war, hatte ich da mal einen Ansatz gesehen für die Hydraulik. Ne, aber da war es dann selbst bei mir dann relativ schnell, sag ich mal, bin ich an einen Punkt gekommen, wo es zu schwierig wurde. Ne? Du hast dann dieses Spektrum vor dir liegen und dann sagst du, da siehst du dann diesen Wasserbuckel oder du siehst die Additive. Ne? Und Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass die Leute, die sich da tagtäglich mit beschäftigen, die haben ja innerhalb von 3 Sekunden, wissen die, guck hier, zack, 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 dann haben die so 5 Punkte abgesteckt und auf diesen aufbauend können sie dann wieder weiter im Prinzip Analytik machen, ne? Egal ob es im Labor ist oder sonst irgendwie was. Ne? Das finde ich wahnsinnig spannend und von dem her finde ich es auch wahnsinnig spannend, da dann möglicherweise Machine Learning, KI einzusetzen, ne, dass man dann einfach sagt, jetzt gerade wie du gesagt hast mit den Gasmotoren, das ist ja ein ganz heikles Thema, da gibt es ja viele BHKWs, die da draußen laufen, die ja wirklich teilweise monatliche Laboranalysen erfahren. Genau. Ich meine, wenn du da wirklich so einen IR-Sensor hättest, der KI-basiert sozusagen Empfehlungen irgendwann mal ausspricht, ich sage es jetzt mal einfach gesagt, ne, dass der einmal sagt, oh, hör zu, hier Wasserbuckel, guck mal nach dem und dem, ne, das wäre natürlich schon, sagen wir mal, recht fortschrittlich. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir da aufpassen müssen, dass uns da nicht wieder jemand anders die Wurst vom Brot nimmt. Ne? Weil wie du sagst, Sensoren bauen können andere auch. Was wir vielleicht jetzt in dem Bereich haben, ist tatsächlich das persönliche, das menschliche Know-how, ne, die Wissensdatenbank im Hirn einiger Personen, die sich da tagtäglich beschäftigen. Und da wird es tatsächlich mal Zeit, dass man das, sagen wir mal, in irgendeiner Form archiviert und anderen zur Verfügung stellt. Das sehe ich ja auch bei unseren Kunden. Wenn ich Kunden draußen habe, die sich da mit dem Thema Condition Monitoring und Fluid Management beschäftigen, ja, dann sind das meistens erfahrene, in Anführungszeichen, alte Hasen. Ja, da wissen die ganz genau, machen wir schon seit 20 Jahren so, das hat schon immer funktioniert. Ne? Wir schicken jedes halbe Jahr bei der Maschine was ins Labor und dann sehen wir können den Ölwechselintervall zum Beispiel verlängern oder wir können die Komponentenstandzeit rauszögern bis ins Ultimo. Ne? Und dann gehen die und dann ist da so ein richtiges Loch. Ja. Dann wissen auf einmal die Nachfolger nicht mehr, was ist denn das da, eine Nebenstromfilteranlage, was muss ich denn damit machen? Ne? Jetzt Extrembeispiel, ne? Aber das ist tatsächlich bei einem Kunden von mir passiert, dem hatte ich über mehrere Jahre, sagen wir, habe ich den beraten, habe dem dann noch Produkte verkauft und irgendwann war der dann weg. Der hat die Firma gewechselt oder hat sonst was gemacht. Ich glaube, in Ruhestand ist er noch nicht gegangen. Und sehe dann zufällig einen auf der Messe von der Firma, spreche den drauf an und dann sagt er, ja, ja, wir haben da so Geräte von Ihnen, aber für was sind die, was machen wir da, ne? Das war natürlich, da war halt der Übergang, war nicht sauber geregelt, das war nicht abgestimmt, ne? Und dann stehe ich im Prinzip da, hast einen Invest getätigt mit ein paar tausend Euro für Produkte, für die Ölpflege jetzt in dem Fall, und dann stehe ich da und weiß nicht mehr, was du machen musst. Konnten wir in dem Fall lösen, gab es nochmal eine Schulung für, dann haben die das wieder angefangen. Ne? Aber das ist genau das, da wäre natürlich gerade im einfachen und im Expertenmodus, wenn es um IR-Spektroskopie geht, wäre es natürlich schon schön, wenn es da, sagen wir mal, ein Tool geben würde, wo man sagen kann, man kann auf Daten anderer zum Beispiel zugreifen. Ne? Was habt ihr denn da für Erfahrungswerte oder sowas? Hatten wir ja schon mal an anderer Stelle besprochen, Andreas, ne?
Genau, ja, ja.
Ja, darum sage ich auch mal an der Stelle wirklich, also da ist echt keep it simple, ne? Und Pragmatismus ist das Gebot der Stunde, ne? Also darum das Thema Kombination nochmal, wir haben es vorhin schon gehabt, nochmal wiederholt, das Thema Laboranalytik und Online-Sensorik an der Maschine. Also wenn man sich auf einfache Indikatoren an der Maschine beschränkt, Thema Partikelzählung, Thema Wasser, gerade im Bereich Hydraulik, und das eben mit einer Laboranalyse koppelt, wo er letztlich das dezentrale Wissen, was im Labor ja ist, mir letztlich das ja abnimmt. Und diese beiden Welten zusammengeführt habe. Und dann ist der Schritt auch nicht mehr weit, dann daraus, sag ich mal, ein geeignetes Strategie abzuleiten, um meine Anlagenlebensdauer zu erhöhen. Ne? Also das Filtration ist ja bei Fluidanwendungen jetzt das Naheliegendste halt. Ne? Aber das kann halt eben in anderen Bereichen, es ist was anderes halt. Ne? Also um nochmal aufzugreifen, das Thema Getriebe vorhin beim Thema Schmierung. Bei Getrieben, bei Großgetrieben ist es zum Beispiel oft die Drehmomentschwankungen, die vom E-Motor kommen. Darum überwacht man da am besten auch die Drehmomente an der Stelle. Na, also, das meine ich halt. Also, die Lösung muss möglichst einfach und pragmatisch sein. Und das ist auch ein Punkt, den wir uns als MP auf die Fahne geschrieben haben. Na, also, wir versuchen, die Dinge nicht zu verkomplizieren, sondern sehr, sehr pragmatisch mit unseren Kunden anzugehen und die Sachen wirklich einfach zu halten. Weil, ich sag mal, wie gesagt, was nützt mir das, wenn ich einen Oberspezi beim Kunden habe, den aufschlaue und der geht dann halt 3 Jahre, 4 Jahre später? Dann muss ich die ganze Gleichheit wieder investieren. Also keep it simple und pragmatisch, und damit fährst du meistens besser.
Das ist ja ein schönes Stichwort.
Das keep it simple. Als Ansatz rausgeben für die Kunden draußen. Ne? Also ja. liebe Kunden da draußen, liebe Zuhörer, wenn es da Probleme Richtung Condition Monitoring und Fluid Management gibt, dann macht sicherlich Sinn, Experten zu kontaktieren und das dann keep it simple in dem Sinn, sag mal, runterbricht auf die Maschine, auf die Applikation, sage ich mal. Und manchmal ist es ja gar nicht so schwer. Ne? Thema Partikelüberwachung, Reinheitsklasse nach ISO 4406 oder sowas, das kann man ja lernen und das ist auch nicht schwierig und da kann man auch Grenzen setzen. Von dem her finde ich tatsächlich spannend den Ansatz, keep it simple. Ne?
Ja. Sind wir ja eigentlich schon fast am Ende, und wenn wir zu dem Thema Keep It Simple nochmal kommen, dann können wir vielleicht nochmal darauf hinweisen, oder der Christian kann gerne nochmal darauf hinweisen, er hat nämlich dazu einen Bericht veröffentlicht, Christian, ne? Da kannst du vielleicht noch was dazu sagen.
Ja, genau, das ganze Thema, also was wir auch heute ein bisschen diskutiert haben, ich habe mir mal die Mühe gemacht, habe das mal in einen kleinen Fachaufsatz gegossen, der ist jetzt aktuell im Juni in der O&P der Fachzeitschrift entschieden. Das heißt, wer Interesse hat, der kann sich so auf der Homepage von der O&P, also Vereinigte Fachverlage, kann sich gerne diesen Artikel anschauen. Er wird auch verlinkt zu diesem Podcast. Und dort kann man eigentlich all das, was wir heute erzählt haben, wer sagt, okay, konnte ich mir alles nicht merken, konnte ich nicht mitschreiben oder war gerade beim Autofahren. Also ich persönlich höre gerne Podcasts, wenn ich auf Dienstreise bin, dann im Steuer sitze. Der kann das alles nochmal nachlesen. Und wenn er halt eben dazu noch Fragen hat, dann kann er natürlich auch gerne auf mich direkt zukommen und das eine oder andere diskutieren.
Sehr schön, Christian. Das war eine gute Überleitung schon Richtung Abschluss des Podcasts. Vielen Dank für das angenehme und sehr informative Gespräch, Christian.
Dankeschön, ich bin
wie du schon gesagt hast, wir verlinken Zum einen den Artikel von der ONP. Wir verlinken eure Webseite und auch deine Kontaktdaten, würde ich sagen. Genau. Dass, falls da mal irgendwelche Anwender tatsächlich direkte Fragen haben, verlinkt man natürlich in den Shownotes. Und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein großes Dankeschön. Hinterlasst uns gerne ein Like oder folgt uns. Und wenn auch ihr spannende Hydraulik-Themen habt und in diesem Podcast mit uns darüber sprechen wollt, dann kontaktiert uns gerne.
Genau, dann auch nochmal von meiner Seite vielen, vielen Dank, Chris, für deine Expertise und für deinen tollen Beitrag hier in dem Podcast. Und
gern geschehen, bedanke mich auch.
Dann würde ich sagen, Lars, du hast das letzte Wort, ne?
Wünsche ich allen einen wunderschönen Tag. Recht herzliche Grüße, eure Hydrohelden.
Ciao.
Ciao.